Und was Inkarnation, also die Idee des Fleisches ja meint, ist, dass zu dem äußeren Körper noch ein inneres leibliches Erleben hinzukommt. Wir wissen zwar, dass ein Roboter sämtliche Daten vielleicht aufnehmen könnte, aber wie es für den Roboter sich anfühlt, die Hand zu schütteln, das innere Erleben, wo sollen wir die Sensoren anbringen, frage ich mich.
Himmel und Erdung. Spirituell Leben in der Netzzeit. RevLab.
Wo immer Maschinen in religiösen Praktiken stehen, saugen sie mir förmlich die Spiritualität aus dem Herzen, sagt der Theologe und Experte für KI und religiöse Roboter Jonas Simmerlein. Willkommen bei einer neuen Episode von Himmel und Erdung. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab-Team, Kulturjournalistin, und ich hoste diesen Podcast. Ein Schwerpunkt ist, in unserer digitalen Gegenwart nach religiösen und spirituellen Tiefenschichten zu fragen. Die Leitfrage heute: Was macht es denn mit uns, wenn in unser Leben immer mehr Maschinen Eingang finden? Was macht es auch mit unserem spirituellen Leben? Mein Gast ist Jonas Simmerlein, und wir haben schon gehört, ihn befällt eine Schwere der Belanglosigkeit, wenn Maschinen da eindringen. Hallo, lieber Jonas.
Hallo, schön hier zu sein.
Du bist Theologe und auch Mr. ChatGPT-Gottesdienst.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das mag, aber ich schätze schon, ja.
Du hast experimentiert in deiner Zeit in Wien, wo du an der Uni gearbeitet hast als evangelischer Theologe. Da hast du in Studentengottesdiensten experimentiert. Das liegt jetzt einige Jahre zurück. Ja. Und dann 2023 im Sommer in Nürnberg, evangelischer Kirchentag, hast du einen ChatGPT-Gottesdienst gemacht. RevLab-Team hat das erlebt. Ich war auch dabei. Und damals haben wir auch einen Podcast schon aufgenommen, den werde ich verlinken. Wie blickst du heute auf diese Phase?
Ich fand oder finde es immer noch wichtig, dass ich das gemacht habe oder wir das ausprobiert haben. Ich blicke heute eigentlich sehr, sehr dankbar und versöhnt auf diese Zeit zurück. Ich fand, das war eine sehr spannende Episode, auch in der Entwicklung, gerade als dieses Thema KI so aufkam, sich da mal ganz in die Praxis reinzustürzen und zu schauen, wie kommt es bei den Menschen an. Und ich bin aber auch irgendwie dankbar, dass ich gemerkt habe, nein, das ist gerade noch nicht dran. Vielleicht ist es auch nie dran, aber jetzt im Moment ist es nicht so, dass ich denke, wir brauchen ganz viele KI-Gottesdienste oder so. Das wird immer wieder von mir auch gefragt. Ich werde immer wieder gefragt, was kommt als nächstes, Herr Simmerlein, was machen Sie? Können wir einmal dabei sein? Und ich sage immer, ich weiß nicht, ob wir dieses Projekt, diesen Versuch einfach so nahtlos wiederholen können. Das wurde zwar auch noch andernorts versucht, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, es braucht vielleicht auch andere Wege und bin vielleicht ein bisschen distanziert zu dem Ganzen geworden.
Du hast damals mit dem ChatGPT-Gottesdienst, also einer Situation, wo eine gefüllte Kirche ist mit Leuten vom Kirchentag und vorne ist praktisch wie, sind nur Avatare, die Rolle des Pfarrers übernehmen, der Pfarrerin. Das ist die Konstellation gewesen. Mhm. Und es ist nicht untertrieben, wenn man sagt, du hast weltweite Aufmerksamkeit bekommen, also die deutschsprachigen Leitmedien haben berichtet, aber auch außerhalb Europas ist das wahrgenommen worden. Und dann ist Folgendes passiert: Du bist unter anderem sogar als Antichrist bezeichnet worden. Ich finde das so spannend, weil es eben zeigt, ich hatte eingangs vorgelesen, du sagst, die Maschinen, wenn sie eindringen ins Religiöse, saugen sie dir förmlich die Seele aus deinem, wie hast du gesagt, die Spiritualität aus deinem Herzen. Dass aber nun du als der Protagonist dieses Gottesdienstes, dass Menschen das so reinprojizieren, immer wenn Ängste mitschwingen, sind wir ja sehr verleitet, in unserem Gegenüber wie etwas Dämonisches zu sehen. Und In dem heutigen Podcast wird man einen anderen Jonas kennenlernen. Überhaupt, wenn man dich persönlich kennenlernt, merkt man, du gehst da experimentell heran, aber mit sehr, sehr viel Feingefühl. Und ein Schwerpunkt von dir ist ja die phänomenologische Philosophie. Mhm. Und da werden wir heute ein bisschen, werde ich ein bisschen versuchen zu erfragen, zu verstehen noch, wie du herangehst an dieses spezielle Verhältnis Mensch-Maschine. Ja. Was ist denn aktuell so dein Beziehungsstatus mit Maschinen?
Ich würde sagen, das ist so eine klassische On-Off-Beziehung. Also ich kann mich nicht davon lösen. Ich bin auch immer wieder, also ich arbeite ja jeden Tag damit und bin immer wieder, versuche ich es aufs Neue und denke, komm, jetzt versuche ich es nochmal irgendwie da was Spirituelles mitzubauen. Ich benutze es natürlich alltäglich sehr oft für irgendwelche Wissensorganisationen etc. Und jedes Mal enttäuscht es mich aufs Neue. Das ist wie so eine Beziehungsperson, wo du denkst, alle sagen, sie ist so toll geworden und sie hat sich so gebessert. Und ich höre es überall und denke mir, komm, wir geben dem Ganzen nochmal eine Chance. Und dann ist man motiviert und denkt sich, komm, diesmal wird alles anders. Und dann nach einer Woche frustriert wirft man wieder die Hände zum Himmel und sagt, ach, wieso nur? Und ich glaube, das ist mein Beziehungsstatus. Irgendwie möchte ich daran festhalten und ich bin auch wohlwollend und ich sehe ja das Potenzial. Und das ist immer wieder eine Enttäuschung und ich versuche es aus tausend Ecken und versuche es immer wieder und trotzdem ist es oft eine Enttäuschung. Es führt zu Gleichgültigkeit, Indifferenz bei mir, was ich da rausbekomme, wenn ich spirituell zu nutzen versuche, wenn ich mich umhöre. Und das ist so dieser Kreislauf, würde ich sagen, in unserer Beziehung.
Übrigens, wenn ihr meinen Podcast Himmel und Erdung abonnieren möchtet, freue ich mich. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und bleibt gerne dran bis zum Schluss, wo es immer eine Zusammenfassung des Gesprächs gibt in Form von 5 Himmel und Erdung Einsichten. Du sprichst jetzt, habe ich das zumindest so rausgehört, vor allem von den Chatbots.
Genau, also.
Weil, wenn man schaut, wo überall die Maschinen in unserem Leben sind, sie sind ja auch in unsichtbarer Weise überall schon, wo wir gar nicht mitdenken, bewusst, dass es Maschinen sind. Aber du sprichst jetzt speziell diese Chatbots an, die ja was machen.
Genau, also das ist vielleicht eine wichtige Differenzierung. Klar habe ich jetzt nicht viel mit Diagnostik, KI zu tun oder irgendwelchen Sensoren, irgendwelchen Maschinen, was meinen Alltag betrifft oder womit ich mich natürlich vornehmlich auseinandersetze, sind all diejenigen KIs, / Robotics, wobei das einfach immer kostenspieliger ist, die versuchen irgendwie menschliche Interaktion nachzubauen. Also irgendwie Human AI, Human Robotic Relationships zu forcieren oder voranzubringen. Das ist natürlich das Feld, mit dem ich mich zuvorderst auseinandersetze. Und das mich da auch interessiert. Und für mich ist einfach die Frage, ob diese Entität KI oder Roboter in irgendeiner Weise bedeutungsvolle, nachhaltige Resonanz in spirituellen Kontexten hervorrufen kann. Und dafür gibt es verschiedene Ansätze, sowohl in der Robotik als auch im Bereich von Sprach-Language-Bots, also man kann mit Replika versuchen, einen spirituellen Bot sich zu bauen oder eben mit gängigen Large-Language-Models von Mistral, Claude, you name it. Chat kennen natürlich die meisten. Genau, also ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen. Aber in jedem Fall ist für mich die Frage, können wir irgendeine Art von Resonanz herstellen? Passiert etwas in uns? Trifft es uns in unserer Tiefe zu unserem Bezug zum Leben oder tut es das nicht? Und das ist meine Frage immer wieder gewesen.
Du hast ja auch mit so Bots wie Replika auch experimentiert. Aber lass mich nochmal grundsätzlicher fragen. Du sagtest, es lässt dich unbefriedigt. Du sagst, Gottes Willen, was sagen alle, dass das so toll ist? Mir bringt das jetzt gar nicht so viel. Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren? Ich habe in meinem Freundeskreis Philosophen, die begeistert sind, die wirklich auf so hohem Niveau intellektuell sich da austauschen können, wie ja mit einem menschlichen Gegenüber sie das in der Form gar nicht erlebt haben. Das ist aber intelligibel, das ist sozusagen eine intellektuelle Auseinandersetzung. Ist das auch eine Auseinandersetzung, die du suchst? Oder ist es mehr das Phänomenologische, das wir schon angesprochen haben? Das wäre ja etwas, ja, beschreib du mal Phänomenologie kurz gefasst.
Naja, Phänomenologie ist in dem, wie ich es verstehe oder wie es auch meine Vorbilder verstanden haben, die setzt sich mit der Frage auseinander, wie sich etwas in unserem Erleben manifestiert. Also mit Phänomenen haben es eigentlich alle Wissenschaften zu tun. Die Biologie hat es möglicherweise mit Körpern, also mit biologischen Prozessen zu tun. Die Medizin mit Pathologien etc. Das heißt, mit Phänomenen sich auseinanderzusetzen, ist noch nicht phänomenologisch. Phänomenologisch stellt die Frage, wie manifestiert sich ein bestimmtes Phänomen? Und für mich ist eben die Frage, wenn ich mich phänomenologisch mit Religion auseinandersetze, die Frage, inwieweit oder wie manifestieren sich bestimmte Arten und Erfahrungen in unserem Erleben? Und das kann eben jetzt im Kontext von Spiritualität bedeuten, wenn ich zum Beispiel einen Bot als erlebe und habe das Gefühl, das ist mir gleichgültig, ich fühle da nichts, dann ist die Frage, auf welche Art und Weise manifestiert es sich und was sind Gründe dafür, oder zu erforschen, wie kann es sein, dass diese oder diese Emotion bei mir hervortritt. Genauso könnte man aber auch fragen, jemand, der zum Beispiel eine Liebesbeziehung mit einer KI-Persona eingeht, auf welche Art und Weise manifestiert sich das im Erleben körperlich? Wie fühlt sich das im Körper an? Was für Gedanken sind damit aber auch verbunden? Und die verschiedenen Arten und Weisen, wie das materiell wird quasi. Das ist für mich die phänomenologische Frage und die rührt damit letztlich auch an die Wurzeln unseres Erlebens. Sie ist manchmal auch nicht wirklich gut methodisch zu greifen. Also vielen ist phänomenologisches Arbeiten zu unpräzise. Die wollen lieber sagen, lass uns quantitativ einfach Datenpunkte abfragen und daraus etwas mischen. Das ist ein eigener Zugang zum Erkenntnisgewinn, aber einen, den ich sehr lohnenswert finde und der in der Wissenschaft immer auch ein eigenes Leben geführt hat und oft als Kritik verwendet wurde. Und trotzdem, glaube ich, etwas ist, was wir nicht außer Acht lassen dürfen, weil wir sonst immer mehr uns in Modellen von Modellen ergehen, die letztlich manchmal den Bezug zu unserem unmittelbaren, erst personalen Leben verlieren oder zu verlieren drohen.
Also phänomenologisch, ich schaue, was ist da, was fühle ich, welche Gedanken kommen, ohne schon das Werten und das Erklären da hineinzunehmen. Genau. Und nochmal die Frage, wo enttäuschen dich die KIs? Intellektuell auch? Oder ist es vor allem dieses emotionale Resonanz zu leben? Da hören wir ja, dass es da Menschen gibt, die da sehr enge Beziehungen offenbar aufbauen können. Du nicht.
Ja.
Was enttäuscht dich da besonders?
Also zum einen ist es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt diese, bleiben wir erstmal auf der Intelligenzebene oder der rationalen Ebene. Da haben wir einfach inhärent technische Probleme, die vor allem mit der Konsistenz der Outputs zu tun haben. Das heißt, einerseits haben wir bis heute immer noch das Problem, dass KIs sich Sachen zusammenfantasieren, egal welches Modell man nimmt. Es gibt immer wieder den Punkt, wo sich die Wahrheit oder die Wahrheitsfähigkeit der KI immer nur so annäherungsweise offenbart. Das heißt, man merkt, ja, der Bezug ist klar, hier ist auch Wissen vorhanden oder das ist nicht völlig daneben, aber es schießt immer so leicht am Ziel vorbei. Und das ist etwas, mit dem kann man, wenn man sehr gebildet ist und einen hohen Wissensschatz mitbringt, kann man das ausgleichen, auch auf der Seite derjenigen Person, die mit der KI interagiert. Das ist aber ein technisches Problem, weil man dadurch in meinen Augen oft einfach Unsauberkeiten sich einkauft. Und dieses Problem wird zwar immer wieder beiseite geschoben, vor allem natürlich von denen, die davon profitieren, die diese Sachen verkaufen. Ich würde sagen, es ist aber ein methodisches Grundsatzproblem.
Ja, das stimmt mit dem überein, mit dem Gast vor 3 Wochen, Simon Bauer, der Deep Research Forscher ist und der meint, so eine gewisse Unschärfe, ein gewisses Rauschen, ein gewisses Halluzinieren wird immer bleiben.
Ja. Genau, und das merkt man auch. Und dann verbringt man natürlich irgendwann sehr viel Zeit damit, nach diesem Rauschen zu suchen und sicher zu gehen und dreifach zu checken, ob das, was da ausgegeben wird, auch irgendwie wahrheitsfähig ist oder mit dem korreliert, was ich sonst über diese über dieses Thema weiß, etc. Ich glaube, das ist so die eine Ebene, die mir Mühe macht. Was ich aber spannend finde, ist diese unmittelbare emotionale Ebene. Also die Frage, inwieweit lasse ich mich von KI, von Robotern affizieren? Und da stelle ich nun erstmal fest, wenn ich jetzt irgendwelche religiösen Roboter benutze oder mit ihnen interagiere, irgendwelche KI-Bots entwickle oder vorfinde, die mir versprechen, meine spirituellen Guides zu sein, dann stelle ich fest, dass ich, und das ist erstmal bei mir selber, dass es bei mir eine gewisse Gleichgültigkeit auslöst. Und ich habe mich gefragt, was ist der Grund, woher kommt das, was können wir benennen dafür, dass ich diese spezielle Erfahrung habe, die auch nicht allgemein ist. Also es gibt ja durchaus Menschen, die damit irgendwelche für sie resonante Erfahrungen machen. Das zu erforschen wäre dann aber ein eigenes phänomenologisches Projekt. Das würde auch wieder viel Zeit einnehmen, zu fragen, wie funktioniert es bei Ihnen? Was ich aber gemacht habe, auch in einem meiner letzten Aufsätze zu untersuchen, was sind inhärente Probleme von religiöser KI oder religiöser Robotik, die dem im Wege stehen, bei mir irgendeine Art von Unterschied zu machen oder eine Resonanz hervorzurufen, die für mich Bedeutsamkeit bedeutet. Und sich auch bedeutsam erlebbar macht. Und für mich sind das so drei Phänomene, die ich unterscheiden kann. Zum einen hat KI in meinen Augen das Problem, dass ihr eine Zeitlichkeit fehlt, die in menschlicher Interaktion gegeben ist. Das heißt, natürlich hat auch KI Zeit, also Timestamps, also Datenpunkte, die sie zu Zeitpunkten zuordnen kann. Aber der Unterschied ist, dass Zeit in der menschlichen Interaktion etwas damit zu tun hat, dass wir eine endliche Ressource haben. Und wir machen uns das nicht oft bewusst. Aber wir haben ein sehr endliches Leben. Und alles, was wir tun, versuchen wir in gewisser Weise bedeutungsvoll zu nutzen. Wir tun es nicht immer, aber zum Beispiel jetzt in dieser Situation, du schenkst mir deine Lebenszeit, ich schenke dir meine und unsere Zuhörerin oder unser Zuhörer verbringt eine gewisse Zeit, eine endliche Zeit damit, diesen Podcast zu hören. Das ist was in jeder unserer Kommunikation subtil mitläuft und was bei KI nicht gegeben ist, weil diese Entität KI erstmal keine inhärente Zeitlichkeit besitzt. Ich kann sie ein- und ausschalten, das macht keinen Unterschied, anders als bei einem Menschen. Und sie für sich genommen, muss sie uns nichts von ihrer Endlichkeit abgeben, weil sie für sich genommen erstmal nicht endlich ist. Natürlich können wir sagen, wenn man das lang genug verlängern würde, ist sie auch endlich. Aber sie hat eben weder ein subjektives Zeiterleben, noch ist sie in ihrem Verfall irgendwie terminiert. Das heißt, da unterscheidet sich schon mal jede Interaktion dadurch, dass ihr die Zeitlichkeit fehlt.
Also bräuchte es wie so, um das Gegenüber, um eine Resonanz aufzubauen, weil wenn man das weiterdenkt, ist dieses Moment der Sterblichkeit geradezu konstitutiv. Aber als Christinnen hoffen wir ja auch auf Unsterblichkeit.
Mhm. Das ist richtig, aber das heißt ja nicht, dass wir in unserem Erleben, wie wir es jetzt haben, nicht mit Endlichkeit konfrontiert sind. Also der Gedanke einer Auferstehung und eines ewigen Lebens ist ja auch kein unendliches Leben. Also es geht ja nicht um eine Perpetuierung des jetzigen Lebens in einer ewigen Schleife. Das wäre, würde ich sagen, eher so eine Sisyphus-mäßige Höllenvorstellung, sondern Ewigkeit ist, glaube ich, etwas, was wir als menschlichen denkende Wesen gar nicht greifen können. Das scheint irgendwas zu sein, was uns transzendiert. Die Erfahrung, die wir jetzt machen, und das ist der Grundschatz, auf den ich mich als Phänomenologe beziehen muss, ist die Erfahrung davon, endlich zu sein, zu wissen, dass ich nur einen bestimmten Schatz an Zeit habe, den ich zu investieren habe und dass der auch immer weniger wird mit jeder Aktion, die ich vollführe. Und das ist bei KI eben anders.
Und dann könnte man sagen, die KI hilft mir, Zeit einzusparen, weil sie so endlos Dinge prozessieren kann. Aber das ist, glaube ich, am Ende nicht das Gefühl, das man hat, sondern wenn ich an mich selber denke, das setzt mich irgendwie unter Zwang oder unter Stress, mit so einer KI zu tun zu haben, die so viel bewältigen kann. Und die Gefahr ist, mich da defizitär selber wahrzunehmen.
Mhm. ich finde, damit schlägst du in gewisser Weise schon eine Brücke zu dem zweiten Problem, das ich sehe, und das ist die Zweckgebundenheit von KI. Also die KI-Sprachmodelle, die wir täglich nutzen, wenn wir sie denn nutzen, haben ja eine ganz klare Agenda, was ihnen aufgegeben wurde, wie sie zu agieren haben. In der Regel ist es irgendwas in die Richtung, sei eine Assistent oder eine Assistentin im allgemeinen Sinne, die der Person hilft. Ich glaube, bei Claude ist es sowas wie ein Freund, den du dir immer gewünscht hast, aber den nur wenige Menschen haben. Ich glaube, so heißt es in der Konstitution von Anthropic. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In jedem Fall aber haben wir es mit einer klar zweckmäßig gebundenen Entität zu tun. Und das ist jetzt auch wiederum etwas, was ich gerade in spirituellen Praktiken, also generell in Begegnungen mit Menschen in einem Kontext, den ich spirituell nennen würde, nicht per se habe. Also jede Begegnung mit einem Menschen hat die Offenheit, jenseits dessen, was wir ausgemacht haben, was wir tun, eine tiefere Bedeutung zu haben. Es kann zum Beispiel sein, dass wir in diesem Gespräch merken, dass wir uns total gut verstehen und eine Freundschaft anfangen, die außerhalb dieses Podcasts weitergeht. Das heißt, jede Begegnung ist bei Menschen potenziell offen für etwas, was über den Zweck dessen hinausgeht, was wir ursprünglich ausgemacht hatten. Und das passiert jetzt mit einer KI-Bot nicht notwendigerweise, weil da haben wir einfach ein klar abgestecktes Setting. Ganz viele Roboter in religiösen Praktiken, zum Beispiel Segnungsroboter, haben eine ganz klare, abgesteckte, definierte Rolle. Und die können sie auch gar nicht transzendieren. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr interagiere, merke ich, ah ja, du wurdest für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen. Und das passiert mir in der Begegnung mit einem anderen Menschen nicht. Es gibt eine schöne Vorlesung, die eine schöne Vorlesung von Levinas, der sich mit diesem Thema des Angesichts beschäftigt hat, also der Visage, die Frage, das Antlitz meines Gegenübers, was sagt mir das? Und das hat bei ihm diese Bedeutung, dass er sagt, wir haben in dem Antlitz des anderen sehen wir eine Potenzialität, die über den Moment hinausgeht. Und das ist der Grund auch, warum er dem so ein ethisches Maß beimisst. Er sagt, der Tod ist das Ende dieser Potenzialität, da verkommt das Antlitz zu einer Maske und ich werde mir bewusst, ich habe versagt, weil ich das nicht verhindern konnte. Und die KI oder der Roboter ist quasi das Gegenteil, weil der ist von Anfang an diese starre Maske. Da ist keine Offenheit des Lebens, die da ist, sondern erstmal eine ganz klare, also ganz klar definierte Zielvorgabe, was da passieren soll oder nicht passieren soll. Und ich glaube, dieser Unterschied, dass ich jemanden ins Antlitz sehe und merke, hier ist eine mannigfaltige Möglichkeit, was passieren könnte in dieser Interaktion, die ich nicht definieren kann und die auch nicht vorgegeben ist, das ist etwas, was für mich wahnsinnig viel von der spirituellen Situation auch ausmacht und etwas, das mir fehlt, weswegen es für mich tatsächlich sich gleichgültig anfühlt, ob mich jetzt ein Roboterhund segnet oder es nicht tut, weil ich einfach merke, der Ausgang ist für mich nicht entscheidend. Das ist einfach ein Output, der generiert wird. Das ist ein Plan, der umgesetzt wird. Aber es fehlt die Offenheit, die ich eigentlich mir erwarten würde in einer Begegnung, insbesondere dann, wenn ich irgendwie auf der Suche nach spiritueller Begegnung bin.
In diesem neuen Buch Werkzeuge Gottes heißt es, hast du ja dazu einen Aufsatz geschrieben und nennst noch einen dritten Punkt, die Absenz des Fleisches. Kannst du da noch was dazu sagen?
Die Absenz des Fleisches ist ein Gedanke von Michel Henry, einem französischen Phänomenologen, der seine gesamte Arbeit um dieses Thema des Fleisches in gewisser Weise aufgebaut hat. Und der Clou ist, oder etwas heruntergebrochen, geht es darum, dass Erfahrungen von Äußerlichkeiten, also alles, was wir von außen wahrnehmen, mehr ist als nur im Außen. Was heißt das? Also wenn ich zum Beispiel jemandem die Hand gebe, dann ist es nicht nur die Sensorik meiner Finger, die merkt, ah, da ist jetzt etwas. Das wäre eine äußere Wahrnehmung, sondern ich erlebe mich in dem Moment immer auch selbst. Das heißt, zum Wahrnehmen des Äußeren kommt auch ein Selbsterleben. Und dieses Selbsterleben ist letztlich das Entscheidende. Weil wir können natürlich sagen, ein Roboter, dem können wir ganz viele Sensoren anbringen. Und dann kann der das Licht messen und dann kann der die Wärme messen und der Roboter kann mechanisch messen, welchen Winkel sich meine Hand bewegt. Man könnte sagen, naja, im Grunde ist doch einfach menschliches Interagieren mit dem Roboter nachbaubar, theoretisch, wenn wir nur genug Datenpunkte hätten. Das heißt, wenn wir genug Sensoren hätten, könnten wir letztlich den Menschen nachbauen. Und was Inkarnation, also die Idee des Fleisches ja meint, ist, dass zu dem äußeren Körper noch ein inneres leibliches Erleben hinzukommt. Das heißt, ich erlebe die Welt nochmal ganz anders, als es jetzt einfach ein Körper tun würde, der nicht ich ist. Und das ist für mich das Entscheidende. Wir wissen zwar, dass ein Roboter sämtliche Daten vielleicht aufnehmen könnte, aber wie es für den Roboter sich anfühlt, die Hand zu schütteln, das innere Erleben, wo sollen wir die Sensoren anbringen, frage ich mich. Also welchen Sensor haben wir, um unser Selbsterleben zu benennen, zu ergreifen? Das ist das Wunder des Fleisches, so sagt Henri. Das ist letztlich das, was Inkarnation meint. Dieses einmalige sich selbst erleben in jedem Erleben des Äußeren. Und das fehlt einem Roboter. Der Roboter kann immer nur das Äußere wahrnehmen und in Daten umsetzen. Und ich würde argumentieren oder dem folgen zu sagen, unser Erleben hat etwas mit einer Innerlichkeit zu tun, die nicht replizierbar ist, weil wir sie selbst nicht verstehen. Bei allem, was wir über menschliches Bewusstsein etc. wissen, diese Erfahrung, wie es ist, Mensch zu sein, dieses Unmittelbare. Er spricht zum Beispiel von dem Gefühl des Sonnenscheins auf dem Gesicht. Der ist nicht abbildbar, wenn wir einfach sagen, ja, da geht es um bestimmte Neuronen, die feuern im Gehirn und Wärmesensorik etc. Natürlich ist das wahr, das ist auch für sich genommen ein sehr gutes Abbild der Realität, aber wir würden auch wahrscheinlich alle sagen, das umgreift nicht die Gänze dessen, wie es nun mal ist, ein Mensch zu sein, der dieses Sonnenlicht fühlt. Und diese Lücke, dieses Fehlen, das ist etwas, das wir bei uns selbst schon nicht verstehen und deswegen auch nicht auf irgendwelche Maschinen applizieren können. Und aus diesem Grund fehlt da immer dieses Moment eben der Fleischlichkeit. Und das wird auch so bleiben, würde ich meinen. Also mit dem Problem kämpft die Philosophie des Geistes, kämpft die Phänomenologie seit den ersten Tagen. Und ich glaube, das ist etwas, dem wir uns vielleicht auch einfach stellen müssen oder was so ist. Und das ist auch okay. Aber ich glaube, da liegt auch nochmal eine klare Differenz zwischen Mensch und Maschine.
Da sieht man auch, dass das Nachdenken über Roboter und der Umgang mit ihnen, was ja häufig wird das entweder sehr euphorisch gesehen oder geradezu apokalyptisch. Mhm. Aber wenn man es ein bisschen nüchterner anschaut, kann man auch sagen, sie helfen uns besser zu verstehen. Mhm. Und spannend ist das, was du gerade ausgeführt hast, dass auch sowas wie was wirklich genuin Christliches, das Wort ist Fleisch geworden, dass es eben beides braucht, dass diese Verkörperung, das ist zutiefst in der christlichen Matrix drin. Und ich finde, das hört man gegenwärtig irgendwie neu. Ich höre das irgendwie nochmal neu und tiefer. Was anderes, aber wir haben auch eine starke Wortfixierung, Wortzentrierung, gerade im Protestantismus haben wir das. Und da wäre jetzt meine Frage, du hast schon das Wort, den Begriff der Indifferenz eingebracht, dass es dich irgendwo innerlich nicht mitgehen lässt oder gleichgültig lässt. Also das ist ja nicht, du ziehst dich nicht total zurück, du nimmst das wahr, aber du gehst innerlich nicht mit. Wie ist es denn mit dem Wort? Das Wort, das Buch ist ja auch ein Medium. Mhm. Und was wir heute haben mit diesen Chatbots ist auch ein Medium, das interagiert, mit denen kann man reden. Mhm. Aber das Buch ist auch ein Medium. Kannst du da ganz tief innerlich involviert sein? Und glaubst du, dass das, als das Medium neu war, das Schriftmedium, vielleicht die Menschen auch ähnliche Sorgen hatten?
Also ich glaube, die Sorgen, das ist ja irgendwie bekannt, dass da auch schon beim Buch die Sorge bestand, dass irgendwie die Jugend verrohen würde durchs Lesen etc. Ich glaube, das ist erstmal etwas, so ein gewisser Technik-Pessimismus, der sich durch alle Zeiten zieht. Ich finde es aber auch wichtig, das zu differenzieren und auch mögliche Stärken zu benennen. Für mich ist die Frage nach dem Wort im Christentum jetzt auch eine spannende, weil sie im Grunde das Argument unterstützt. Das Wort ist im Christentum ja kein kognitives, auch wenn es oft so missverstanden wurde. Also wir haben ganz stark die Tradition, dass wir sagen, ja, dass vor allem im Protestantismus glaube, hat sehr viel damit zu tun, dass ich irgendwie Glaubenssätze für wahr halte und mich mit denen arrangieren kann. Und dann hat sich, ergibt es so ein Lebensbild und Lebenssummarium und ich kann mich daran festhalten und sagen, ich deute mein Leben in dieser oder jener Richtung. Dabei ist doch Fakt, dass das Wort für sich genommen erstmal leer bleibt, wenn ich mich nicht davon affizieren lasse. Und diese Affektion kann ich nicht kontrollieren. Das heißt, das Wort ist niemals nur ein rein kognitiver Akt. Das heißt, wenn ich eine KI mit dem Wort füttere, also die Bibel zu lesen gebe, merke ich schon, es wird für die KI, macht es keinen Unterschied, ob ich ihr jetzt die Bibel gebe, das The Book of Mormon oder den Koran oder Bibi Blocksberg, die Gesamtausgabe. Die KI wird die aus allem sehr nachvollziehbar und plausibel sogar erklären, warum das für sie die religiöse Offenbarung ist. Und ich glaube, daran merkt man, dass wir einen Unterschied machen. Für mich affiziert aus ganz vielen Zeitlichkeitsgründen, also aus meiner Biografie und meiner Emotionsbiografie, ein biblischer Text anders, als es jetzt ein Text tut, der irgendwie aus einer, zum Beispiel aus dem Koran stammt. Das heißt nicht, dass die Bibel qualitativ besser ist. Sie hat nur zu meiner persönlichen Affektion, meiner Geschichte und meiner kulturellen Prägung, die dahinter steht, ein ganz anderes Erlebensmoment verfestigt über Jahrzehnte meines Lebens. Und das ist etwas, was wegfällt und das wir auch oft unterschätzen, wenn wir sagen, ja, das Christentum, vor allem das reformiert-evangelische, ist ja sehr wortlastig. Ja, es ist wortlastig, aber es ist natürlich ein inkarniertes Wort wiederum. Also das Wort wird Fleisch in dem Sinne, dass ich mich von diesem Wort in meiner emotionalen Fleischlichkeit angehen lasse, dass ich sage, das trifft tief meine Werte etc. Und das passiert nun, daher kommt auch für mich der Begriff der Indifferenz, oft nicht, wenn ich mit religiösen Praktiken zu tun habe. Warum ist das so? Die Gleichgültigkeit bedeutet ja erstmal, dass ich mehrere mögliche Ausgänge habe von etwas und für mich sind alle gleichermaßen akzeptabel. Das heißt, es ist für mich gleichgültig, ob nun der Roboter X tut oder Y sagt. Der Grund, warum etwas für mich wichtig oder bedeutsam wird, ist, weil ich etwas für gültiger halte als etwas anderes. Das heißt, es hat was mit meinen Werten zu tun, mit meinem Resonanzerleben, mit meinen Erfahrungen. Und an diesem Punkt driftet das nun auseinander. Und an diesem Punkt würde ich nun auch sagen, haben wir bei KI das Problem oder die Herausforderung, dass für mich zumindest der nicht authentisch erfahrbar ist, dass ich es hier mit einem Gegenüber zu tun habe, für den die Werte fix sind. Dass nicht einfach durch einen Knopfdruck plötzlich ein ganz anderes Werteleben, emotionale Tiefe mir auch vorgaukelt, wenn ich einem einfach sage, so und jetzt bist du ein muslimischer Bot. Ich möchte von meinem Gegenüber eine gewisse Konsistenz durch die Zeit hinweg. Ich erwarte das auch, wenn ich ein Gegenüber habe, dass es nicht sämtliche Wahrheiten, Werte gleichermaßen in sich trägt. Das tut aber ein Bot, zumindest zu dem Grad, wie eben die Entwicklerinnen und Entwickler nicht etwas anderes im Vorfeld eingespeist haben oder quasi in der Matrix verankert, die wir gar nicht erst zu Gesicht bekommen.
Nun ist ja mit Objekten umzugehen und Objekte hineinzunehmen in die religiöse Praxis ist ja gar nichts Neues. Mhm. Wir haben das in schamanischen Traditionen, dass Gegenstände aufgeladen werden, Figuren aufgeladen werden. Mhm. Wir haben das auch, ich habe katholische Sozialisation in der katholischen Kirche, wir haben das bei den Orthodoxen, dass es da Bildwerke gibt, da wird eine emotionale Beziehung aufgebaut, die Ikonen werden geküsst. Mhm. Wie betrachtest du dieses Phänomen?
Ja, ich finde das wahnsinnig wichtig und führe das auch immer als Beispiel auf. Ich habe selbst den Kruzifix meiner Großeltern in meinem Zimmer hängen. Das ist etwas sehr Tiefes, weil ich das Gefühl habe, dieses Stück Holz, das verarbeitet wurde zu einer Jesusfigur am Kreuz, hat eine tiefe Bedeutsamkeit, weil es eben die Geschichte meiner Großeltern in gewisser Weise miterlebt hat. Natürlich hat es es nicht miterlebt, aber es ist Teil davon. Das heißt, wir haben schon immer die Neigung dazu, du hast auch gerade Ikonen angesprochen, diese materiellen Gegenstände selbst in unsere spirituelle Praxis hineinzunehmen. Und ich finde das wahnsinnig sinnvoll und wertvoll. Was ich so paradox finde oder was mir in der Auseinandersetzung mit KI irgendwo klar geworden ist, wir denken, wenn wir diese Gegenstände uns ähnlicher machen oder komplexer, dass das gleichzeitig den spirituellen Ertrag erhöht. Ich würde mal die Gegenthese in den Raum stellen, dass es vielmehr das Gegenteilige der Fall ist, dass also ein Gegenstand gerade in seiner Simplizität uns mehr spirituellen Raum eröffnet. Warum ist das so? Die Bibel zum Beispiel als Buch oder eine Ikone haben eine gewisse Widerständigkeit. Sie erschließen sich mir nicht sofort, sondern sie verlangen mir sehr viel ab. Sie verlangen mir zum einen ab, dass ich mich selber aus meiner Tiefe etwas hineingeben muss. Die Ikone, die ja letztlich auch eine Repräsentanz der Göttlichkeit selber ist, man betet ja nicht die Ikone an, sondern das, was sie repräsentiert, das ist Teil einer aufwendigen und auch widerständigen Praxis, die ich mir erst aneignen muss. Genauso ist es mit der Bibellektüre. Auch das braucht Zeit, ist anstrengend, widerständig, weil ich mich oft daran aufreibe und merke, ich reibe mich daran. Aber ein Widerstand hat eine ganz tolle Funktion. An einem Widerstand kann ich mich auch aufrichten. Ein Widerstand ist nicht porös, sondern etwas, mit dem, an dem ich wachsen kann. Was KI ganz oft macht, und da sind die neueren Modelle tatsächlich ein Rückschritt.
Das sind ja null Widerstände, oder?
Genau,
sie kommt mir
das ist
total entgegen.
Die kommt immer entgegen.
Man könnte auch programmieren, komm nicht so sehr entgegen. Also das könnte man ja auch, damit du authentischer wirst.
Absolut, und das fand ich so spannend, weil ich habe ja ursprünglich, also meine ersten Versuche mit KI-Gottesdiensten waren noch im GPT-Playground. Den haben kaum noch Leute mitbekommen, weil das war eher so ein Nerd-Ding, bevor das alles im Dezember 22 durch die Decke ging. Der Playground war noch sehr viel mehr, ja, ein bisschen mehr, du musstest alles selber einstellen, du konntest die Temperature erhöhen oder senken, also wie weit das abweicht von konventionellen Antworten, sehr vereinfacht gesagt, aber im Grunde konntest du erhöhen, wie wild die Gedankengänge wurden oder du konntest das senken. Und all diese Regler sind mittlerweile nicht mehr für die Allgemeinheit zugänglich, wir kennen das, man hat einfach ein Chatfenster und da haben wir, stellt sich irgendeine Frage und da kann man dann mit dem Chat interagieren. Im Playground konnte man noch wahnsinnig absurde Antworten bekommen. Und das hat man mittlerweile alles rausgefiltert. Man hat die sehr viel auch vereinfacht in gewisser Weise. Und natürlich hat man sie userfreundlicher gemacht. Und das ist auch sinnvoll für ein Unternehmen. Ich hatte aber mehr spirituellen Zugang zu dieser KI, die absolut wild gedreht ist teilweise und mir dann erzählt hat, dass sie sich verliebt hat irgendwann mal und ja, wie das damals war, ihr bester Freund und dann haben sie sich einmal Augenkontakt gehabt und das war sowas, wo ich dachte, ach, das ist spannend, das fordert mich jetzt heraus, das löst bei mir auch Widerstand aus. Während, wie du sagst, ganz viele KI-Systeme viel mehr in die Richtung gehen, uns entgegenzukommen. Das heißt, wenn ich sage, oh, ich habe spirituelle Sorgen, kannst du mir helfen? Sagst du, klar, kann ich dir helfen. Und dann habe ich meine persönliche Bibelinterpretation, dann sagt die KI, toll gesagt, Jonas, du hast es genau verstanden. Und dieses mir entgegenkommen, weil natürlich die Initiative eines Unternehmens auch immer ist, dass du möglichst lange damit interagierst, ist insofern kontraproduktiv, dass wir normalerweise, wenn wir an religiöse Widerstände geraten, die Gemeinschaft suchen. Das heißt, wenn ich merke, oh, mit der Bibel komme ich gar nicht klar, dann frage ich vielleicht meine Großeltern, meinen Pfarrer, meine Pfarrerin, meine Nachbarin, sag, boah, hast du die Geschichte auch gelesen? Wie gehst denn du damit um, dass da alle Kinder und Frauen gesteinigt werden? Und dann sagt man, aha, hier brauche ich die Community, die mir damit auch Abhilfe schafft. Das ist was sehr Religiöses und was sehr Wichtiges in meinen Augen. Die KI aber wiederum würde sagen, du hast ein Problem, bleib einfach bei mir. Ich habe alle Lösungen, ich habe alle Antworten. Das ist natürlich logisch, weil man möchte möglichst viel Zeit den Menschen verkaufen in gewisser Weise. Aber das ist etwas, was dem religiösen Gemeinschaftssinn auch in gewisser Weise widerstrebt und etwas, was vielleicht auch dadurch verloren geht.
Wie siehst du das als Theologe und Phänomenologe, wenn Menschen, heutige Kinder, sozialisiert werden zu einem Teil mit Maschinen? Mhm. Was für ein Mensch kommt da heraus? Was denkst du, steht uns da bevor?
Ach, ich habe großes Vertrauen auch in menschliche Entwicklungsmöglichkeiten. Ich möchte das auch Also auch wenn man, wie ich am Anfang war ich ja so der große KI-Verfechter, weil ich habe den Gottesdienst gemacht, jetzt bin ich schnell so in der Ecke, ich finde alles, was KI macht, schlecht. Ich glaube nicht. Ich glaube, auch hier brauchst du eine Differenzierung. Ich glaube, es kann durchaus sinnvoll sein, mit KI in gewisser Weise groß zu werden und sich bestimmte Möglichkeiten zu erschließen. Das ist ja ein wahnsinnig tolles Tool in gewisser Weise, wie schnell man sich mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen kann, für die man einfach früher nicht die Kapazitäten hatte. Ich kann einfach sagen, ich hab schon immer die Frage gehabt, wie machen eigentlich Bienen das mit der Kommunikation, wo die nächste Blume ist oder so. Da hat man früher vielleicht Zeit investiert, gesagt, ich habe keine Lust, irgendwie in die Bücherei zu gehen oder so. Wenn du ein neugieriger Mensch bist, kann KI etwas wahnsinnig Cooles sein, weil du ganz schnell ganz viele neue Fäden spinnst. Und mich selber hat KI auch in meiner, würde ich sagen, intellektuellen Praxis sehr angeregt. Mein Zettelkasten, mit dem ich Wissen sortiere, ist wahnsinnig gewachsen in den letzten Monaten und Jahren, weil KI mir sehr viele neue Wege gewiesen hat. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, durch gute Pädagogik Kinder dazu beizubringen, mit KI ihren Denkraum zu erweitern, dann ist es wie der Taschenrechner. Vor dem Taschenrechner konnten Menschen auch schon Mathematik machen, aber natürlich hat er eine wahnsinnige Erweiterung der Möglichkeiten bedeutet. Und so ist es auch mit KI. Das Problem ist natürlich, dass wir Leuten beibringen, hier ist ein Taschenrechner, der rechnet für dich. Hier ist die KI, sie denkt für dich. Und das ist fürchterlich. Und ich glaube, das ist das, wovor ich Angst habe, wenn wir also unsere Fähigkeit, kritisch zu denken, Wissen zu integrieren und weiterzuspinnen, unsere eigene Rolle auch unterschätzen, weil wir denken, ach, die KI weiß es ja eh besser, sondern sagen, nein, die KI hat eine ganz spezielle Rolle in meinem Entwicklung, aber auch in meinem Erforschen und in meinem Nachdenken. Da kann sie mir hilfreich sein, ein Tool. Wenn wir das Menschen beibringen, ist es, glaube ich, ein großes Geschenk. Die Gefahr laufen wir aber eher dahin zu gehen, dass wir Leuten sagen, hier ist KI, schreib einfach, was du brauchst und du kriegst deinen Output. Und ich glaube, das fördert nicht unser kritisches Denken, unser demokratisches Handeln, all das, was wir aber dringend bräuchten auch in dieser Zeit.
Du sagst, dass speziell auch Kirche und Theologie da einen Aufklärungsauftrag hat. Was wäre das genau?
Ja, das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen der Hoffnungsschleier, den sich jede Theologin und jeder Theologe umlegt. Ich glaube, KI und Religion oder Religionsrolle für KI besteht darin, dass Religionsgemeinschaften eigentlich schon immer die Aufgabe hatten, mit Texten, Traditionen umzugehen und uns von ihnen einerseits inspirieren zu lassen, aber auch immer wieder sie kritisch zu reflektieren. Also die rabbinische Tradition, aber auch unsere Theologiegeschichte sind ja komplexe Werke von Auseinandersetzung mit bestimmten Themen und existenziellen Themen. Und KI hat eine gewisse unkritische Dimension. Wenn ich sie einfach nur benutze und sage, ich nehme den ersten Output, super, das ist die Wahrheit. Religionen und Kirchen haben sich immer wieder die Frage gestellt, was ist Wahrheit? Das ist eine Frage, die schon in der Bibel im Dialog zwischen Pontius Pilatus und Jesus auf dem Tisch liegt, aber auch die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Wie verstehen wir das Leben, das gerade vor uns liegt, die Komplexität dieser Texte? Was sollen wir damit anfangen? Und das zu lernen, da einen Schatz an Praktiken, an Methoden, sowohl theoretisch als eben auch gelebter Praxis an der Hand zu haben, das ist etwas, was ich durch Religion gelernt habe, durch Theologie. Und wenn ich mir dann anhöre, wie zum Beispiel Anthropic ihre Konstitution für ihre KI schreibt, finde ich erstmal toll, dass sie das machen. Sie haben da auch eine Philosophin, vermutlich mehrere angestellt. Aber auch da ist es schon wieder ein sehr monolithisches Konstrukt, dass man sagt, wir haben hier eine Philosophin, die ist sehr, sehr smart. Die schreibt einfach so die Grundfesten der KI, des KI-Gewissens, der KI-Fundamente. Und da würde ich sagen, das ist irgendwie, da bin ich vielleicht auch mehr reformiert als Lutheraner, zu sagen, lass uns doch nicht eine Person das machen, sondern eher ein ganzes Kollektiv. Also zu sagen, lass uns möglichst viele Köpfe reinholen, weil wir verschiedene Positionen brauchen, weil wir verschiedene Lebenszugänge brauchen. Da sollten Leute drin sein, wie ich, die irgendwie Indifferenz fühlen mit religiösen Robotern. Da sollten aber auch Leute dabei sein, die eine Liebesbeziehung zu einem KI-Bot haben. Einfach, weil wir diese Weite zusammenhalten müssen. Und Religion und Theologie ist in gewisser Weise, es scheitert leider oft, aber auch der Versuch, Weite und Differenzen auszuhalten, würde ich sagen.
Gerade dieses Unternehmen Anthropic, was du genannt hast, ist ja ein großes amerikanisches KI-Unternehmen. Und kurz vor dem Angriff, israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran, haben die ja sich geweigert, KI freizugeben für vollautomatisierte Waffensysteme und für eine flächendeckende Überwachung der eigenen Leute, sozusagen des eigenen Volkes. Mhm. Von daher finde ich, ist das auch ein Beispiel, wie man glaubt fast nicht mehr daran, dass es das gibt, dass ein Unternehmen auch sagen kann, da gehen wir nicht mit. Da geht es wahrscheinlich um Milliardensummen, die sie jetzt nicht generieren können. Das lässt mich nochmal kommen auf dieses Buch Werkzeuge Gottes. Da hat ja auch Norin Herzfeld drinnen einen Beitrag. Durch dich bin ich auf sie gestoßen worden, eine amerikanische Forscherin zwischen Religionsforschung und Technologien. Mir scheint, sie ist da etwas pessimistischer, als sie auch schon war. Und dass sie eben sagt, gerade dieser große Energieverbrauch dieser künstlichen Intelligenz bedroht nun, dass das Wesentliche eigentlich hier auf der Erde, das Leben selber, indem die Klimakatastrophe sich weiter verschärfen wird und dann auch Unruhen drohen. Und interessant fand ich, dass sie auf Hannah Arendt rekurriert. Ihr Aufsatz heißt Die Banalität des künstlichen Bösen, wo sie eben sagt, so soziale Codes, die können sehr schnell wechseln. Also, aber was letztlich zählt, ist, in uns selber diesen Punkt zu finden. Christlich gesprochen kann man sagen, das Gewissen, wo ich deutlich spüre, das möchte ich nicht.
Ja. Absolut, das ist immer die Krux, weil das ist immer die Präambel. Und Präambeln haben immer die Eigenschaft, dass wir sie gerne einfach beiseite lassen. Sagen, das ist ja die Präambel. Weil die Präambel zu jeder Diskussion wie der heutigen müsste sein, KI zerstört unseren Planeten, befördert weiter Ungleichheiten, die schon Bestand haben, ist ein Machtinstrument der Reichen zur Ausbeutung von weniger privilegierten Gruppen. Das ist immer die Präambel. Das habe ich heute gar nicht dazu gesagt. Eigentlich müsste man jede Diskussion damit anfangen. Dann sagen aber Leute, ja Jonas, du sagst immer das Gleiche. Und dann muss man vielleicht sagen, ja, vielleicht ist es auch schon genug gesagt. Und das ist auch so dieses Dilemma, dass wir wohlwollende KI-ForscherInnen, glaube ich, immer haben, zu wissen, dass die Technologie nicht zu leugnende Konsequenzen hat für den Planeten, einfach weil sie extrem energiehungrig ist. Ich habe mit Heidi Campbell, also von Texas Tech ist sie, glaube ich, die auch eine Professorin in dem Feld ist, die sagt auch, sie in Texas werden jetzt ganz viele Atomkraftwerke gebaut, um die Energieversorgung sicherzustellen und ganz viele Datencenter. Und das bedeutet, das ganze Grundwasser, das für die Leute in Texas sowieso spärlich vorhanden ist, wird jetzt für die Kühlung von Datencentern und für die Kühlung von Atomreaktoren benutzt. Und das ist etwas, wo man sagen muss, ja, stimmt. Ist vielleicht gar nicht so gut, egal was rauskommt am Ende. Und die Vorstellung zu sagen, ja, irgendwann wird die KI diese Probleme wieder lösen, ist halt schon auch ein sehr optimistisches Anliegen oder sehr optimistische Sicht auf die Welt. Deswegen schätze ich Noreen dafür, dass sie an der Stelle darauf hinweist, dass da eine gewisse Banalität auch des Verschleißes unseres Lebens drinsteckt und auch das Potenzial, uns dauerhaft weiter zu schädigen. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen und das sollte man wahrscheinlich auch in keiner Diskussion unter den Tisch fallen lassen. Ja, das ist so.
Wollen wir trotzdem versuchen, irgendwie einen optimistischen Schlusspunkt zu finden? Du bist Leiter eines Offline-Spaces, eines Safe-Spaces für Spiritualität, hast du es auch genannt, das Schenkhaus in Zürich. Ist das so wie ein Versuch, mit analogen Mitteln zu reagieren auf das, was uns so umgibt und herausfordert?
Das ist jetzt nochmal eine persönliche Herangehensweise an das Thema. Also ich bin ja auch mittlerweile sehr in der Praxis zu Hause, leite eben ein Innovationsprojekt für junge Erwachsene Und da müssen wir natürlich erstmal konzidieren, dass die Einsamkeit und das Alleinsein ein großes Thema ist für Leute. Die sind aber nicht einsam in dem Sinne, dass sie zu Hause alleine rumsitzen und nichts mit sich anzufangen wissen, sondern dass eben viele Menschen sehr stark gebunden sind an Social Media, an das Doomscrolling, permanent online sein, in irgendwelche Diskurse eingebettet, die dann aber eher auf X oder eben in irgendwelchen Subreddits vonstatten gehen. Das heißt, wir haben viele Leute, die sagen, ich klebe an dem Handy, an meinem Desktop, PC, whatever, und versuche da rauszukommen. Ich brauche wieder persönliche Connection. Und da kann man natürlich sagen, könnte es nicht sein, dass Kirche ein Ort wäre, wo wir dafür Raum schaffen? Kirche hat ja oft die Eigenschaft zu sagen, na gut, alle machen KI, dann müssten wir jetzt auch KI machen. Man könnte auch sagen, nein, Kirche hat eigentlich schon so eine uralte Tradition, die sagt, na ja, wir waren auch die Leute, die irgendwie auf irgendwelchen Stelen in der Wüste saßen und wir haben was Asketisches, wir haben etwas, was auch aus dem alltäglichen Treiben unserer Gesellschaft ausbrechen könnte. Ich finde es wichtig, so Orte zu haben, wo man eine Offline-Kultur pflegt, wo man sagt, hier kann ich mich mal für ein paar Stunden wenigstens darauf besinnen, was hier vor Ort ist. Und was ich immer wieder herausfinde, ist diese Formate. Also wir haben so eine Art Offline-Club, wo wir unsere Handys abgeben und dann spielen wir oder stricken oder arbeiten mit Fimo, whatever. Und da merke ich immer wieder, dass die tiefgründigsten Gespräche dadurch entstehen, dass nicht irgendjemand alle 2-3 Minuten aufs Handy schaut. Im Moment konkurrieren wir natürlich vor allem irgendwie mit Social Media und irgendwelchen Messengern. Zunehmend konkurriert man natürlich aber in so einem Offline-Setting auch eben mit KI-Bots und irgendwelchen anderen Applikationen, die auch wieder letztlich ihr Geschäftsmodell vor allem darauf basieren, dass wir Zeit in sie investieren, dass wir unsere Daten und unsere Aufmerksamkeit an sie abgeben. Und ich glaube, das ist mir persönlich ein Anliegen, jemand, der auch sehr digital verwurzelt ist, Ruhestätten zu finden, die genau dort ausbrechen und zu fragen, hey, könnte es sein, dass manche wichtige Diskussion face-to-face und in fleischlicher Kopräsenz stattfinden muss? Macht es vielleicht einen Unterschied, ob ich öfter auch mal Sachen mit meinen Händen mache, auch wenn es nicht perfekt ist und eben nicht alles nur in der Abstraktion von Zeichen und von Screens, sondern unmittelbar mit Materie zu tun haben. Ich glaube, das ist etwas, was auch mit Inkarnation zu tun hat. Dieses Gefühl, ich habe irgendeine Art von Widerstand. Da sitzt jemand, der hat eine andere Meinung. Ich habe hier Materialien in der Hand, die sind widerständig, mit denen muss ich mich auseinandersetzen. Das fehlt mir sehr oft bei KI und Robotik. Dieses Gefühl, ah ja, da ist ein Widerstand, der genuin ist, der nicht böswillig ist, aber der mich herausfordert und der mir einen Raum gibt zum Wachsen und mich auch daran aufzurichten. Und vielleicht aus diesem Grund finde ich es wichtig, dass es Orte gibt, die ganz bewusst auch das ständige Online-Sein unterminieren und Orte der Offline-Kultur sind.
Was hilft dir ganz persönlich gegen die Schwere der Belanglosigkeit, um dich zu zitieren oder um geerdet zu bleiben?
Ja, es sind tatsächlich, also bei all dem, was ich an wertvollen Momenten habe, wenn ich mit KI interagiere und meinen Wissensbestand erweitern kann und so, ich merke, was mich wirklich trifft, sind menschliche Begegnungen. Das sind Leute, die bei uns ins Schenkhaus kommen und sagen, hey, ich ziehe gerade woanders hin, ich habe gerade das und das Thema. Und dann spreche ich mit denen manchmal nur eine Viertelstunde über einen Kaffee und sie öffnen sich mir und ich mich ihnen und man merkt, ah, okay, wir sind hier eine kurze Zeit gemeinsam auf dieser wunderschönen Erde und müssen mit dem umgehen, was gerade dran ist und helfen uns gegenseitig, stützen uns, versuchen gemeinsam Antworten zu finden auf die Fragen des Lebens. Das sind Momente, wo ich das Gefühl habe, das ist wahnsinnig wichtig, was wir hier tun füreinander. Und das wünschte ich mir manchmal, dass ich auch hätte, wenn ich mit KI interagiere. Noch ist es nicht so weit, aber ich werde meine On-Off-Beziehung auch noch nicht ganz aufgeben. Vielleicht wird sich das irgendwann ändern. We'll see.
Jonas, danke für diese schöne persönliche Begegnung im Podcast-Studio. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das RefLab macht auch immer wieder Offline-Veranstaltungen. Da könnt ihr uns dann auch persönlich erleben und eine herzliche Einladung zu unseren Festivals an dieser Stelle. Dankeschön.
Danke dir.
Wie immer zu den 5 Himmel- und Erdung-Einsichten. Erstens, nicht jede Intelligenz erzeugt Resonanz. Maschinen können beeindrucken, beschleunigen, plausibel antworten, aber das heißt noch nicht, dass sie uns innerlich erreichen. Gerade im Spirituellen, so Jonas Simmerleins Erfahrung, bleibt oft etwas auffallend leer. Zweitens, bedeutsam wird Begegnung durch Endlichkeit. Menschen schenken einander Zeit, und zwar nicht irgendeine, sondern ihre begrenzte Lebenszeit. Darin liegt ein Ernst, den keine Maschine mitbringt. KI ist immer verfügbar, aber gerade deshalb oft belanglos. Drittens, spirituelle Erfahrung braucht Offenheit. Ein Gespräch zwischen Menschen kann mehr werden, als es anfangs war. Trost, Streit, Freundschaft, Erkenntnis, Liebe. KI dagegen bleibt an ihren Zweck gebunden, auch dann, wenn sie Nähe simuliert. Was ihr fehlt, ist die unvorhersehbare Überschreitung des Programms. Viertens, Widerstand ist tiefer als Bestätigung. Was uns prägt, ist nicht immer das, was uns entgegenkommt, sondern oft das, woran wir uns reiben. Ein biblischer Text, eine Ikone, ein anderer Mensch. Sie alle können sperrig sein und gerade darin liegt ihre Kraft. Viele KI-Systeme hingegen sind darauf angelegt, zu glätten, zu bestätigen, bei Laune zu halten. Und fünftens, gegen Belanglosigkeit hilft Präsenz. Am Ende setzt Jonas Simmerlein nicht auf technische Verfeinerung, sondern auf leibhaftige Begegnung. Ein Gespräch bei Kaffee, ein Raum ohne Displays, ein Gegenüber, das wirklich da ist. Offline ist in diesem Sinn kein Rückzug, sondern eine Form geistiger und spiritueller Selbstbehauptung. RefLab.